Ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörende, zu Erzähl's der Parkuhr. Folge 26, glaube ich.
Folge 26. Jetzt werden wir dann bald 30, gell? Jetzt kommt dann bald die Midlife-Crisis.
Ja, jetzt kommt dann vor allem bald das Staffelende von Staffel 2. Vielleicht müssen wir mal unsere lieben Hörer langsam darauf vorbereiten. Staffel 2 geht bis Folge 30. Das bedeutet in der Regel aber, dass wir einfach nur eine kurze Pause machen und danach wieder zurückkommen.
Im Endeffekt ja.
Die Vorbereitungen für Staffel 3 laufen schon. Also in der Form, dass es ein farblich leicht verändertes Coverbild geben wird. Also keine Sorge, wir kommen wieder, aber nur schon mal so ganz vorsichtig angekündigt. Staffel 2 geht bis Folge 30. Das habe ich einfach so festgelegt.
Okay, das Organisatorische haben wir dann geklärt an der Stelle, oder?
Ja, genau. Es ist eine ganz andere Zeit als sonst, muss man vielleicht erklären. Es ist Freitag, kurz vor Mittag. Ganz seltsame Uhrzeit, die dazu führt, dass ich habe Putzhände, Tobi. Weißt du, was Putzhände sind?
Oh, ist die Haut an den Händen rissig vom Spülmittel?
Nee, schlimmer sind ja diese ganzen Dinge, die ich benutze. Antikalk, Essigreiniger. Ich bin richtig mit der Hand gerade ins Klo rein und habe so, also das ist das, was ich mache, bevor wir einen Podcast aufnehmen. Deswegen habe ich jetzt so richtige, so aufgequollene, mit denen darf man jetzt nicht Papier anfassen, weil, kennst du das? Da fühlt sich das Papier so ganz komisch an.
Ja, ich kenne das.
Tobi, ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Vor welchen Geräten hast du Angst?
Ich habe Angst vor allem, was irgendwie so ein Sägeblatt, also ich habe nicht per se Angst vor Mixern oder so.
Ah, okay.
Oder vor so Stabmixern, aber ich bin da vorsichtig. Und ansonsten alles, wo auch nur im Entferntesten die Gefahr besteht, einen Stromschlag zu bekommen.
Okay.
So. Wieso? Hast du Angst vor... Vom Herd?
Nee, mir kam das tatsächlich gestern, dass ich habe immer Angst, der Föhn. Also da kam mir dann auch die Frage, weil ich habe mir die Haare geföhnt und ich habe ja so einen Duschvorhang da hängen. Und dann ganz oft komme ich versehentlich mit der hinteren Seite, wo ja beim Föhn offensichtlich die Luft angezogen wird, damit sie vorne wieder warm rausblasen kann. Okay, Entschuldigung, das musste jetzt sein. Es muss einfach ab und zu die Prise untenrum Humor. So,
ja, ja.
Und dann saugt er also sozusagen dieser Föhn. Und dann kriege ich immer direkt so Panik, weil ich Angst habe, dass der quasi binnen einem Bruchteil einer Sekunde dann ja quasi heiß wird und explodiert, wenn da hinten dieses Duschvorhang-Ding angeht. Also ich bin dann immer richtig panisch, was diesen Föhn angeht. Und Spülmaschine und Waschmaschine. Also mein Problem ist eigentlich weniger das Stromding. Ich habe auch Angst vor Geräten mit Wasser.
Wasserschaden und so, gell?
Genau, Wasserschaden ist wirklich, also weil jetzt geht es nämlich quasi eigentlich im nächsten Ding meines Umzugs darum, dass ich jetzt irgendwann entscheiden muss, wird nicht mehr gewaschen und das Geschirr die restlichen Tage quasi nur noch von Hand. Das bedeutet, ich muss jetzt irgendwann entscheiden, dass ich meine Waschmaschine und meine Spülmaschine vom Wasser nehme quasi. Und das versetzt mich gerade in totale Panik. Also das ist wirklich...
Mach das nicht. Ich sag's dir, ich habe hier keine Geschirrspülmaschine. Ich wasche jetzt seit 1,5 Jahren wieder alles mit der Hand. Und ich würde mir manchmal, wünsche ich mir, dass es nicht so wäre. Weißt du?
Ja, aber ich muss ja, die Geräte müssen ja aus meiner Wohnung raushase. Ich muss ja irgendwann sagen, ich nehme diese Geräte runter, damit, also die Umzugsfirma macht es nicht. Also sie wird es wahrscheinlich machen, dann nimmt sie 300 Euro extra. Aber ich muss ja irgendwann, das ist halt das bei dem Umzug, weil wir es ja beim letzten Mal hatten mit der Scheiße, an irgendeinem Tag X ist Schluss.
Du musst unbedingt, Martina, das fällt mir jetzt nicht ein, das war so eine Geschichte aus der Kindheit, da habe ich ja wirklich, ich fühle mich ein bisschen schlecht auch immer noch. Weil mein Bruder da sehr gelitten hat in der Situation, aber ich fand es wirklich zum Sterben lustig. Du musst unbedingt den Haupthahn davor abdrehen.
Okay.
Unbedingt. Weil mein Bruder, der war einmal im Keller unten, ich weiß nicht mehr, was der Grund war, aber er hat aus irgendeinem Grund den Schlauch der Waschmaschine, glaube ich, von dem Hahn unten im Keller abgedreht.
Ja.
Dieser Junge, er war ja damals ein Junge von, da weiß ich, 7 Jahren.
Aha, Neugierde siegt in dem Alter.
Hat mit seinem Leben versucht, diese Wasserfontäne, die auf ihn zuschoss, mit beiden Händen irgendwie zuzuhalten. Es kamen wirklich panische Schreien, kamen aus dem Keller nach oben. Der hat um sein Leben gefürchtet. Das war lustig.
Aber ganz kurz, das ist nämlich genau meine Angst, dass ich da irgendwas vergesse abzudrehen und dann steht hier die Bude unter Wasser.
Ja, du musst alles abdrehen, weil sonst stehst du da und schreist wie am Spieß.
Ja, wie habt ihr das Problem dann gelöst?
Mein Dad ist ja dann auch, wir haben ihn ja schreien hören, dann ist mein Dad auch und dann hat er dann den Hahn einfach zugedreht.
Okay.
Also, mein Bruder, das war ein bisschen too much. Mir tut es fast ein bisschen leid. Also mein Bruder kommt nicht so gut weg in dem Podcast. Ich will an der Stelle nochmal sagen, der Fabi ist ein ganz feiner Kerl. Der Fabi ist vor allem ein sehr, sehr guter Schenker.
Aha.
Das finde ich eine seltene Eigenschaft, weil die meisten Leute sagen, ja, ich bin nicht gut im Geschenke machen und so. Und ist ja auch wirklich so. Also ich krieg zum Beispiel selten wirklich ein Geschenk, wo ich mir sage, boah, da hat jemand aufgepasst. Der Einzige, bei dem das so ist
Okay.
mein Bruder. Aufmerksamer Typ. Fabi hat seine Bachelorarbeit jetzt geschrieben, mit einer sehr guten Note abgeschlossen.
Wow.
Also Fabi, mega Typ. Auch wenn er hier immer mit peinlichen Geschichten konfrontiert wird.
Fabi, Fabi, Fabi. Worüber hat er seine Bachelorarbeit geschrieben? Ich finde ja die Titel von Bachelorarbeiten immer geil. Das
Ja.
klingt immer gleich
Nee, der
wichtig.
Fabi, der hat so, also der macht ja Bau- und Umweltingenieurwesen in Hamburg. Und der hat mit so einem, es war so ein Schweißroboter, und den hat dieses Institut irgendwie gekauft. Und seine Aufgabe für die Bachelorarbeit war im Endeffekt herauszufinden, wie das Teil funktioniert, indem er so einen kleinen Würfel 3D druckt. Also es
Okay.
gibt ja heute auch so Häuserwände, die zum Beispiel hochgezogen werden mit so einem 3D-Drucker. Da hat er
Ja,
mal
das
eine
ist
bei
mega
dir
geil. Da habe ich mal
in
einen
der
Film
Redaktion auch
dazu
einen Film
gemacht.
gemacht, genau. Und du kannst es dir vorstellen, das hat er in klein gemacht, bloß mit einem Schweißgerät, und der Würfel ist halt aus Metall dann. Und das war seine Bachelorarbeit. Hat er herausgefunden, wie dieser Roboter funktioniert. Der war auch ganz banal. Dann hat sein Code immer nicht funktioniert, den du ja eingeben musst, dass der dann diese Strecke so abfährt, der Roboter. Und der Grund, also wirklich, fast so banal, wie schalten sie das Gerät ein und aus, war einfach, die hätten ein Update machen müssen. So solche Nummern zum Beispiel, das hat ihn auch irgendwie 2, 3 Wochen und sehr, sehr viele Nerven gekostet. Mit sowas hat er sich rumgeschlagen. Aber ist alles gut gelaufen. Verteidigt und so weiter, die Sache ist durch.
Okay, Fabi, herzlichen Glückwunsch. Darauf jaulen wir
Au!
dir ein Glückwunschlied. Au. Ja, aber jetzt lass mich mal ganz kurz, wie wäre jetzt der Titel für diese Bachelorarbeit?
Soll ich ihn schon anrufen und fragen einfach? Ich kann ihn schon anrufen und dann.
Funktion und Integration eines, was ist das fernsteuerbaren?
Schweißroboterarm?
Funktion und Integration eines AI-gesteuerten, ich bin jetzt nicht in der, aber weißt du, irgendwie,
Ja, aber du bist schon nah dran.
man braucht so einen Titel,
Der
der so,
muss knallen, der Titel. Der muss immer knallen. Ja.
ja, genau.
Was hatte
Also
ich?
wie war der Titel von,
Ich
genau.
hatte, ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben. Da habe ich so Werbungen, so Fernsehwerbungen von Sportwetten, habe ich analysiert und halt auch so ein bisschen kritisiert dann.
Das ist auch interessant.
Da habe ich so Tipico-Werbung, bwin und Betway war das andere, glaube ich. Und das habe ich dann genannt. Ich schaue jetzt halt live nach. Ich glaube, ich habe die Datei noch auf dem Computer. Ich schaue
Jetzt,
jetzt
jetzt, 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 jetzt,
live
jetzt.
nach. Jawohl, also ich habe es recht simpel gehalten, würde ich sagen. Meine heißt eine kritische Analyse der Fernsehwerbungen ausgewählter Sportwettenanbieter.
Ja, aber allein immer schon dieses eine kritische,
Naja.
das wirkt direkt wie, da hat jemand
Ja,
studiert.
da kennt jemand die Frankfurter Schule einfach.
Gott, wie sind wir denn jetzt da gelandet? Vor welchen Geräten hast du Angst? Übrigens, by the way, habe ich auch übrigens noch so einen Stabmixer. Vor dem habe ich anderweitig Angst, weil da ist dieses Plastik, ich glaube, das ist wahrscheinlich so made in China. Da ist da sind ja immer wie so eine, also nicht das Hartplastik, sondern ist ja manchmal so Weichplastik oder Gummiartiges und das löst sich irgendwie auf, sodass das so klebrig ist. Und da habe ich Angst, dass ich wahrscheinlich schon, dass ich in meinen Fingern Krebs kriege. Und jetzt muss ich
Ja, das
theoretisch,
ist der Weichmacher, glaube ich, oder?
ja genau, und jetzt muss ich das quasi einfach wegschmeißen, das Ding, obwohl es per se funktioniert. Aber ich habe wirklich, also ich kann damit nicht mehr arbeiten. Ich weiß nicht, wie ich das anfassen soll. Und das ist eigentlich total
Nee,
ärgerlich.
muss echt wegmachen. Ich habe mal so
Ja.
Kopfhörer auch gehabt. Ich habe auch mal so Kopfhörer gehabt, da ist dann auch irgendwie so Flüssigkeit auf einmal rausgekommen, weil da wirklich irgendwie das.
Ah.
Also, das ist wirklich nicht. Also, schmeiß das weg.
Ja, eben, ne? Und das ist total
Schmeiß das weg.
ärgerlich. Aber
Ja.
ich habe das eben jetzt, weil ich ja immer noch beim Ausräumen bin, eben von meinen Regalen und so, habe ich das so in der hintersten Ecke irgendwo in der Küche, packe ich das so an und denke so, ah,
Ne.
das geht nicht.
Martina, Hände hoch. Ich habe eine Frage.
Ja.
Ich habe die Folgenbeschreibung gelesen unserer derzeit aktuellen Folge Die Wand ist so flauschig, glaube ich, heißt sie, oder?
Die Wand ist so flauschig,
Die
ja.
Wand ist so flauschig. Da steht in der Folgenbeschreibung, steht da was drinnen? Da habe ich
Oh
mir gedacht,
nein!
von hinten, also ich zitiere, von hinten betrachtet sieht diese Folge aus wie Tobi. Doppelpunkt, bisschen komisch. Martina, Erkläre dich.
Das bezieht sich doch auf besagte Folge, weil in diesem Club, wo du die Wand gesucht hast, dachte diese Troller, die Wand, du fändest die Wand zu flauschig, weil du ein Druffi bist. Also sahst du von hinten betrachtet ein bisschen seltsam aus.
Okay, gut, akzeptiert.
Nein, du weißt, dass ich dich für einen...
Nein, darauf will ich überhaupt nicht hinaus. Nein, cut it.
Einen Adonis-liken, wunderschönen...
Schluss jetzt.
Also wenn sich die Menschheit fortpflanzen sollte, dann mit dir.
Martina, bitte. Lass es bitte bleiben.
Aber ich finde es schön zu wissen, dass du dir die Folgenbeschreibungen trotzdem auch durchliest.
Finde ich immer lustig, ja.
Dass ab und zu einfach mal so eine kleine Provokation von meiner Seite drin ist. Ja, du darfst ja nicht vergessen, manchmal entstehen diese Folgenbeschreibungen ja in kompletter Panik um 10 Minuten vor 12, bevor die Folge veröffentlicht wird. Also ich denke, scheiße, ich sollte mal eine Beschreibung dazu machen.
Ja, aber es läuft ja gut.
Darf ich noch eine Beobachtung oder zwei Beobachtungen mit dir teilen?
Martina, wir haben noch nicht mal 20 Minuten jetzt geredet. Also du darfst teilen, was du willst. Wir haben davor einfach so lange geredet. Das fühlt sich jetzt einfach komisch an, glaube ich. Aber du kannst raushauen, was du willst. Ich habe 3 Punkte auf meiner Liste und das sind 3 richtig starke Punkte. Also,
ja, dann mach doch du weiter. Das ist doch das, was ich meine. Lass doch nicht mich immer ständig reden.
Ja, aber du hast doch letzte Woche auch gesagt, dass du noch so viel auf der Liste hast.
Naja, jetzt machen wir, ich habe gerade meine Geräte gemacht. Jetzt bist du an der Reihe. Und es ist übrigens auch ein bisschen seltsam tatsächlich, nachdem man so mega so deep gesprochen hat, ohne dass das Mikro an war, jetzt wieder so ein bisschen in diesen
ja.
Presenter-Modus
egal,
zu
egal.
Gehen.
Also, egal. Boah, mit was fange ich jetzt an? Ich kann mich gar nicht...
Egal. Kennst du das noch, allein?
Ja, vom Polarkreis 24,
glaube ich. 47, Polarkreis 18.
Ich glaube, sie...
Hießen die nicht sogar Polarkreis 18?
Polarkreis 18? Nicht, das ist 47.
Polarkreis 47? Geil.
Warte ich schon noch. allein. Polarkreis 18, du hast recht.
Siehst du?
Polarkreis 18.
20 Jahre Radioerfahrung, sage ich dazu nur. Wenn sich jemand mit kommerzieller Scheiße auskennt, dann wohl ich. Also mach einfach die Augen zu und mach so ip-dip-dap und dann entscheide dich für welchen der 3 Punkte, die du da hast.
Nee, haben wir jetzt gerade eine Brücke eigentlich hergestellt, deswegen würde ich mich jetzt für das Thema mit Musik entscheiden. Und zwar...
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Es gab doch mal so eine Phase in den Kinos, da wurden immer diese Anti-Videopiraterie-Spots gespielt, weil ja da anscheinend echt Leute waren, die sich da mit dem Camcorder reingesetzt haben, mit Stativ irgendwie aufgebaut und dann die Filme abgefilmt. Und da gab es doch dann immer, du erinnerst dich mit Sicherheit dran, gab es doch immer diese Spots, da wo es dann am Ende immer heißt, Piracy, it's a crime und so weiter und irgendwie auch so, you wouldn't steal a car, so why would you steal a movie then? Und so dieses.
Das war teilweise sogar auf DVDs vorne,
genau.
Also war auf DVDs genau. Auch mit drauf. Ja. Also nicht nur im Kino, sondern genau. Ja. Sie, also wirklich so mit FBI
ja,
und so. Also
auch
es war
so
bei so Amerikanern. Ja,
eine Frau
genau.
Downloadet
ja,
irgendwas und auf einmal bum, bum, bum.
Ja,
so,
ja.
Dann geht's
ja.
los.
Und dann kommt ihr Kind in
genau.
den Knast und irgendwie so komische Sachen, ja.
Also ich liebe es ja. Wenn es so unfassbare Widersprüche gibt, die es eigentlich, also wo man sich denkt, das kann ja nicht sein. So, dass wenn das in einem Film so wäre, dann würde ich sagen, ja, erdacht. Macht es mal ein bisschen halblang, sowas kommt ja nie vor. Du musst dir vorstellen, ich habe das heute Vormittag gelernt, dieser Spot, der gegen Urheberrechtsverletzung ist.
Ja.
Hat Urheberrecht verletzt.
Oh nein.
Weil die Musik, die benutzt haben, einfach nicht Copyright war.
Oh Gott.
Oder war Copyright, so rum ist es richtig.
Da ist ein Copyright drauf und genau, sie hätten dafür wahrscheinlich bezahlen müssen oder es anfragen müssen, genau, ja.
Die haben über Jahre hinweg, haben die, ohne die Rechte zu haben, Musik verwendet für diese Spots. Und das ist dann halt irgendwann demjenigen aufgefallen, glaube ich, der das halt produziert hat. Und dann haben die einfach eine Klage bekommen, weil sie das Urheberrecht verletzt haben.
War das diese treibende...
Ja, das war so treibende elektronische Musik im Hintergrund.
Ja, irgendwie sowas. Ah ja, das ist natürlich wunderbar köstlich. Wo hast du das her?
Ich habe so ein Meme eigentlich gesehen, hat irgendjemand gesagt. So,
ach so, okay.
So niemals vergessen, der Videopiraterie-Spot ist einfach runtergenommen worden, weil er selber... Gesetz verletzt hat. Wie kann denn sowas passieren?
Das Problem ist mit diesem Urheberding halt auch einfach. Ich meine, ich kenne das ja so ein bisschen aus dem Redaktionsalltag. Es gibt dann ja manchmal so, also man darf jetzt dieses Foto verwenden, aber nur für redaktionelle, nicht für kommerzielle, nicht für werbliche Zwecke. Und dann bist du halt ganz oft auch in einem Bereich, das ist ja übrigens auch mit diesen, ich glaube, Stickern und GIFs und so bei Instagram so. Eigentlich darfst du die nicht für kommerzielle Dinge verwenden. Ich habe mir das nämlich mal durchgelesen. Und dann denke ich mir immer so, ah, okay, alles klar, weil dann habe ich nämlich auch schon mal überlegt, Moment, wenn wir jetzt irgendein Reel veröffentlichen, aber dann ist es ja in dem Sinne nicht kommerziell, weil wir machen ja kein Geld damit so, ne? Also wir machen jetzt mit, das ist ja dann keine Werbung, wo wir sagen, hier kauft jetzt, erzählst der Parkuhr-T-Shirts, die nicht kommen jetzt, okay? Das ist jetzt kein versteckter irgendwas.
Boah, ich habe sofort angefangen zu überlegen, was wir drauf machen könnten, gell? Ich wäre sofort dabei gewesen.
Du, ich hab immer noch mein TV-Macher-Quartett hier rumliegen. Kleines Nebenprojekt, das ich an der Stelle einfach mal erwähne und den Link vielleicht mal in die Shownotes packe. Also, das ist tatsächlich.
Oh ja, unbedingt. Also ich habe das ja, dieses Quartett, und ich muss sagen, das ist großer Spielspaß. Also das ist immer, ich habe das immer in meinem Rucksack dabei. Wirklich ohne Scheiß. Ich habe das immer in meinem Rucksack dabei, wenn ich mal irgendwie ein Wochenende oder so heimfahre. Und wenn du sagst, du bist in dieser Zeit unterwegs und Deutsche Bahn fällt wieder aus, ne? Dann hast du wieder eine halbe Stunde Wartezeit, dann zockst du mal schnell eine Runde, anstatt ins Handy reinzuschauen oder so.
Ja, das
Also,
vielen Dank.
Kaufempfehlung von meiner Seite auf jeden Fall.
Also von daher ist immer so Produkte tatsächlich haptische Produkte herstellen lassen. Das ist wirklich, das ist ein Prozess. Lass uns den mal verschieben auf vielleicht Staffel 5, wenn ich auch
Ja.
irgendwann meinen Umzug dann bis dahin vielleicht mal hinter mich gebracht habe. Aber das habe ich noch nie gehört, dass dieser Spot, also das ist völlig an mir vorbeigelaufen.
Der war so unfassbar. Aber ja, so viel dazu.
Aber wo wir gerade bei absurden Dingen sind, ich möchte eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die das eigentlich relativ schnell erzählt, aber wo ich einfach manchmal, wenn ich diese sehr langen Spaziergänge mache, da schaffe ich es ja wirklich dann in so eine Situation zu kommen, wo ich wirklich mich auch mal so runterfahre und mir einfach so die Welt angucke. Also ich kann wirklich nur empfehlen, lange Spaziergänge. Man wird auch mal wieder offen für so kleine Dinge. Und ich laufe also durch München. Ich komme an eine Ampel. Und gegenüber auf der anderen Straßenseite ist ein großer Spielplatz. Ich laufe da sehr oft vorbei und es kam also sozusagen in die entgegengesetzte Richtung eine Mutter mit ihrem Sohn. Sie rannte quasi gerade noch so über die Straße, weil es noch grün war und ihr Sohn aber ein paar Meter hinter ihr hat es nicht mehr geschafft und wollte dann tatsächlich bei Rot über die Ampel gehen. Und dann stand sie quasi neben mir, weil sie war ja über die Ampel schon drüber, er noch auf der anderen Straßenseite. Und schrie ihn an, weil er quasi angesetzt hatte, nur noch über die Straße zu laufen bei Rot. Und schreit ihn an, was ihm eigentlich einfällt, ob er nicht gesehen hat, dass Rot ist und er soll auf die Ampel achten, egal wer da vor ihm wegrennt und so. In dem Moment kommt ein Fahrradfahrer, scheißt sie an, weil sie steht auf dem Radweg.
Wow, also da ist ja ganz, ganz viel falsch gelaufen.
Das war einfach eine so köstliche Situation irgendwie, wie, weil ich meine, also ich weiß ja nicht, wie das in anderen Städten ist, so in Hamburg, Janina und so, ne? Aber die Münchner Radfahrer, wenn du dich denen in den Weg stellst, werden die sehr aggressiv. Und das fand ich einfach, das war einfach so ein kurzer Moment, also ein Auszug im Leben. Und ich habe mir das so angeschaut und dachte mir, das ist so absurd und skurril, einfach in sich selbst,
Ja,
weißt du?
aber das ist ja schon wirklich unfassbar, dass die. Also, was macht denn die Mutter? Also, das ist ja wie im Tierreich. Also, wenn die Gazelle, die kommt auf die Welt, und wenn die nicht mitlaufen kann, dann hat sie halt Pech gehabt, so. Kann ja die Mutter nicht einfach über die Ampel laufen und mal gucken, wenn sie das Kind schafft, dann.
Ja,
Also.
ich weiß gar nicht. Also das ist lustig, dass du jetzt darauf achtest, weil ich fand eigentlich eher so dieses Dreiecksding.
Ja.
Das ist ja das Ding. In einem Bruchteil von einer Sekunde fällst du manchmal eine Entscheidung. Der Junge dachte, scheiße, Mama ist da vorne, ich laufe hinterher und hat natürlich das gar nicht registriert, wahrscheinlich mit der roten Ampel. Und genauso erschrocken, wie der Junge war, dass die Mama jetzt da einfach über die Ampel rennt ohne ihn, der muss so 6, 7 oder so wahrscheinlich gewesen sein.
Ja, das geht ja gar nicht.
War sie natürlich dann, dass er erstens nicht direkt hinter ihr war, zweitens auf die Straße rennen wollte. Und das wiederum bedeutet, sie hat im Bruchteil dieser wenigen Sekunden nicht bemerkt, dass sie halt in der Stadt auf einem sehr viel befahrenen Radweg stand, so, ja.
Ja,
ja. Und drumherum waren ja wir anderen Leute an der Ampel. Also der Radfahrer konnte jetzt auch akut nirgendwo hin. Und das ist eben so dieses, das mag ich dann halt, diese Szenerie, wo wirklich im Bruchteil von Sekunden ja Dinge schiefgehen, für die aber ja in dem Moment eigentlich auch keiner wirklich was kann. Weil das ist ja im Endeffekt, ist das ja dein Gehirn oder dein Instinkt, das auf irgendwas reagiert. Und dann habe ich mir das so angeschaut und dachte so, das ist so Leben.
Ja.
Das ist so ein Ausschnitt von so einem Leben einfach so.
Ja, die Geschichte ist halt auch gut, weil sie dann halt eben so ein bisschen das Karma am Ende abkriegt.
Ja, ja, ja.
Aber also ich störe mich, also so wie, also du hast es ja eh gesagt, du triffst in Bruchteilen von einer Sekunde, triffst du die Entscheidung nach Gefühl halt einfach. Und man muss halt einfach auch sagen, sie hat sich in der Situation einfach dazu entschieden, ihren Sohn vor die Entscheidung do or die zu stellen. Das finde ich schon, also kannst du ja nicht machen, oder?
Ja, ich meine, auch da weiß man natürlich nicht, ne? Das ist vielleicht war die spät dran. Du weißt ja immer nie, das ist ja immer das Blöde und ich weiß, ich nehme da immer viel zu viel Rücksicht, aber weil du ja immer nie weißt, in welcher Situation jemand gerade war,
ja.
Das dazu geführt hat, weil dem Bruchteil dieser Situation, der Sohn versucht noch hinterherzulaufen, sind ja andere Bruchteile vorweggegangen. Die zwei haben sich vielleicht gestritten, die Mutter hat vielleicht einen Anruf bekommen auf dem Spielplatz und wollte dann schnell gehen und hat auch instinktiv oder halt dann in Bruchteilen von Dingen eine Entscheidung gefällt, die dazu geführt hat, dass sie noch dringend über die Ampel wollte. Und das ist eben das Coole, wenn man so spazieren geht und danach drüber nachdenkt über solche Situationen, dann dachte ich so, das könnte auch so die Anfangsszene von so einem Film sein oder irgendwie sowas. Und dann erzählt man so rückwärts die Geschichte und taucht dann so in das Leben von so einer Person ein, ne? Weil das ist so, also ja. Ich wollte es nur mitgebracht haben und dachte mir, die Parkuhr, komm, der Parkuhr kann ich es erzählen.
Ja, bei der Parkuhr kannst du schon einschmeißen.
Ja, so meine Parkuhr, meine fast 2 Meter Parkuhr.
Jetzt bin ich am Gucken.
Bitte?
Ich habe noch 2 Links. Habe ich heute dabei zu so Artikeln, dass ich auch ein bisschen die Geschichte noch besser dazu erzählen kann.
Links. Okay, der Link lautet https://.
Also beide Geschichten können irgendwie eine lustige Unterhaltung vielleicht eröffnen.
Oh, lustig, gar nicht unser Ding.
Ja, was heißt lustig? Sagen wir mal interessant.
Eine angeregte.
Ja, das eine ist halt schon eigentlich ein schweres Thema.
Oh Gott. Jetzt kommt wieder irgendwas mit Pferdestutenblut.
Nee, also dieses Mal, ich weiß auch nicht, ich knall jetzt einfach das erste Thema raus, okay? Bist du bereit?
Oh, und ich wollte gerade sagen, also das Gesicht hat gerade gesagt, scheiße, ich habe mir nicht genau drüber nachgedacht, ob das jetzt das Richtige ist für heute.
Ja, es ist schon das Richtige, aber man muss es halt bearbeiten können, das Thema, sage ich jetzt mal, ohne hier irgendwie groß Druck aufbauen zu wollen.
Okay, oh Gott.
Mach mal einfach das und ich frage dich, Martina. Wer hat die Kettensäge erfunden und vor allem, warum?
Also man sagt ja, Steven Spielberg hat im Grunde den weißen Hai erfunden, um den Leuten Angst zu machen, um einen richtig guten Thriller oder Horror oder was das ist, zu machen. Also vielleicht haben die Macher von Texas Chainsaw Massacre die Kettensäge erfunden. Ein Film, den ich übrigens noch nie gesehen habe.
Also mit Texas Chainsaw Massacre warst du schon mal gar nicht so weit weg, weil von dem Artikel hier ist das auch der Aufmacher. Ich lese mal den Aufmacher nur vor. Also im Splatter-Horrorfilm Texas Chainsaw Massacre nutzt der Bösewicht Leatherface eine Kettensäge, um menschliche Körper in ihre Einzelteile zu erlegen.
Leatherface.
Mit diesem Ansatz liegt der Film gar nicht so weit entfernt vom ursprünglichen Verwendungszweck der Kettensäge. Also man würde natürlich erst denken, Kettensäge, klar, die ist im Wald daheim, da werden die Bäume gefällt. So, weißt du, da wird der Regenwald gerodet, dass es mehr Sojaschnitzel gibt und
ja,
was auch immer.
Ja.
Ursprünglich war aber die Kettensäge eben gar nicht gedacht eigentlich fürs Holz.
Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, das ist halt einfach so ein Auswuchs von der Industrialisierung.
Ja, komm, ich spanne dich nicht auf die Folter. Ja. Ich will es jetzt auch gar nicht spannender machen.
Ja, hau's einfach
raus. Bist du bereit? Im 18. Jahrhundert haben die schottischen Ärzte John irgendwas, kann ich echt nicht aussprechen, und James Jeffrey, geiler Name, je für sich in Anspruch genommen, eine Knochensäge entwickelt zu haben, bestehend aus 2 Handgriffen und einer dazwischen geführten Kette aus gezahnten, beweglichen Gliedern. Nun kommen wir zum blutigen Teil.
Nein!
Mit der Säge wurde bei gebärenden Frauen
Nein!
der Beckenknochen durchgesägt um mehr Platz für das Kind zu schaffen.
Nein. Mm-mm.
Die Konsequenzen waren gravierend.
Ach, mach Sachen.
Für die Mutter war der Eingriff mit monatelangen Schmerzen verbunden und für das Kind konnte er tödlich enden. Der Kaiserschnitt war zu diesem Zeitpunkt jedoch das noch gefährlichere Verfahren. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1850, lag die Sterberate der Mütter bei Kaiserschnitten bei fast 100%. Erst ab dem 20. Jahrhundert wurde es dann sicherer wegen Hygiene und technischer Verbesserungen. Aber du musst dir vorstellen, da war wirklich, wenn dein Becken zu schmal war, dann hat der die Kettensäge einfach gestartet, verstehst du? Und dann, wo schneidet der dann auch rein?
Also erstmal frage ich mich, wie groß war diese Kettensäge?
Ich glaube, früher waren das tatsächlich dann so Handsägen eher.
Weil es gibt nämlich, ich schleiche seit längerem um ein Gartenwerkzeug rum von Bosch. Das hat nämlich auch so eine ganz kleine Kettensäge, aber die ist tatsächlich, die ist nur so klein wie, vielleicht wie mein Mittelfinger, vielleicht ein bisschen länger. Die ist wirklich nur so für so Äste und so, aber halt, es ist so eine kleine Kettensäge. Und das ist jetzt nochmal was anderes als halt so eine Kettensäge. Oh Gott, Tobi, warum, was? Es scheint wunderschön die Sonne hier in München, weißt du, lacht in mein Fenster rein. Und auf einmal spritzt hier so Blut aus meinem Aufnahmegerät.
Ja, I'm sorry, aber das fand ich mal erzählenswert.
Das ist ja ein Nachteil, wenn man liest. Man liest dann auch solche Dinge. Hör auf zu lesen. Geh öfter mal ein Videospiel spielen.
Ja, ich will ein bisschen mehr zocken wieder in meinem Leben. Macht irgendwie doch keine interessante Unterhaltung auf, weil das ist eigentlich zu sehr schockend.
Ja, also.
Eigentlich ist man eher sprachlos danach.
Ja, was, also jetzt nur mal auch gefragt, wenn du mit so einem blutigen Thema und der Tötung von Säuglingen daherkommst, was erhoffst du dir, was da für ein Gespräch
ist? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube, ich habe das ein bisschen verschätzt, die ganze Nummer, deswegen. Ich dachte, vielleicht hast du als Frau jetzt halt im Speziellen noch irgendwas dazu zu sagen.
Also ich hatte immer mal den Wunsch, man kann ja tatsächlich Kettensägenkurse machen oder Motorsägenkurse. Ist eigentlich eine Kettensäge und eine Motorsäge dasselbe?
Ja, ich glaube mittlerweile schon, weil die Kettensägen auch motorisiert sind. Aber früher war das halt dann so Handsägen. Da glaube ich, musstest du dann wirklich so wie bei einer Angel, glaube ich, so auf der Seite drehen, dass die Kette halt dann gefahren ist.
Okay. Also ich habe immer mal gedacht, so, ich würde gerne mal so einen Kurs machen. Meistens ist es daran gescheitert, dass man immer die eigene Säge mitbringen soll. Und das steht dann wirklich da so. Und ich dann immer so dachte, naja, wenn ich jetzt erst eine Säge kaufe und sie danach nicht benutze, dann habe ich wieder 300-400 Euro für eine Säge ausgegeben. Deswegen liebäugel ich, wie gesagt, mit diesem kleinen Bosch-Werkzeug. Weil ich ja auch so ein kleiner Gartenfreak bin, um es vielleicht auch nochmal zu sagen. Also es tut mir leid, ich überlege jetzt gerade, was ich jetzt mit der Geschichte mache. Meine Schwester hatte ja einen Kaiserschnitt. Ich bin sehr froh, dass sie das also im 21. Jahrhundert gemacht hat.
Warte mal, ich habe ja wieder Tonprobleme. Ich höre dich die ganze Zeit so komisch.
Ja, ich höre dich aber auch komisch die ganze Zeit.
Also ich habe immer so ein Krrrr die ganze Zeit drauf. Also ich verstehe schon, was du sagst, aber es ist irgendwie unangenehm. Ich spiele immer so ein bisschen rum.
Ich hoffe aber nicht, dass es an mir liegt. Ich entschuldige mich an der Stelle für die komische Aufnahmequalität. Irgendwo ist hier der Wurm drin. Das war jetzt die heitere Geschichte, oder?
So eine Kacke, Alter.
So, er hört mich immer noch gar nicht.
Ach, nervt mich das. Was ist denn das die ganze Zeit? Echt,
Oh, jetzt haben wir hier The Real Tobi.
Der alte Trick, einmal reinpusten, das funktioniert immer. Geil, jetzt höre ich gar nichts. Ich raste hier aus.
Die Kopfhörer können schon nicht mehr, weil Tobi und ich haben wirklich sehr, sehr lange vorhin eine Stunde lang gesprochen, wie es vielleicht mit seinem Leben nach dem Studium weitergeht. Es war ein intensives Gespräch und deswegen sagen die Kopfhörer jetzt, du meine Güte, hört doch mal auf zu labern, ihr zwei. Es ist Freitag, 12.30 Uhr. Die Kopfhörer hätten gerne Nudeln.
Oh, fuck.
Ja, die geilsten Pestos übrigens, Fertigpestos von Barilla, kann ich nur empfehlen. Vor allem Basilikum e Limone, sehr lecker. Pistachio, es gibt jetzt auch ein Pesto mit Pistachio drin. Oh, yummy, 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 yummy.
Jetzt höre ich dich wieder, aber halt wirklich so schlecht, dass ich mich so konzentrieren muss, was du sagst. Sag mal nochmal was, habe ich dir auf dem anderen...
Hallo.
Bloß auf dem. Ja, dann muss ich jetzt einfach ganz genau hinhören, was du sagst. Aber ich kriege es jetzt nicht mehr auf bessere Qualität, glaube ich.
Also war das jetzt mit der Kettensäge gerade die gute Laune-Geschichte?
Ja. deswegen habe ich ja gesagt, ich schaue mir das so an und eigentlich ist es doch gar nicht so lustig.
Das war das, was ich meinte mit deinem Gesicht. Dein Gesicht hat mir gesagt, du hast nicht genug drüber nachgedacht, ob wir das jetzt wirklich machen heute hier.
Ja. Und nachdem ich dich jetzt halt leider echt nicht mehr so gut verstehe, bin ich jetzt fast gewillt, dass ich die andere Geschichte auch raushau. Ich fand es einfach nur sehr, sehr interessant eigentlich. Also, und ich habe mir auch schon, es geht so um Sterbehilfe.
Oh.
Ich hatte mir halt in der Vergangenheit schon immer wieder Gedanken dazu gemacht, weil ein alter Schulfreund von mir, den ich seit der 5. Klasse kenne oder gekannt habe, der ist vergangenen Sommer an der Krebserkrankung gestorben. Und da war auch, also da war ab so einem gewissen Punkt einfach, war für die Ärzte auch klar, das Spiel wird nicht mehr
Ach,
gewonnen.
scheiße.
So, ich finde schon irgendwie krass, dass dann so heißt, okay, man kann jetzt nichts mehr machen. Es kann aber auch irgendwie keiner rechtlich und wie auch immer Verantwortung dafür übernehmen, für das Leben. Und selber darf man es auch nicht. Und es gibt ja keine Sterbehilfe. Und dann musst du oder er musste dann einfach, du wartest dann halt einfach darauf, bis es dann vorbei ist. Anstatt selber sagen zu können, ich entscheide darüber. Das wird dir einfach genommen. Und dann sitzt du da und weiß nicht, du bist ja körperlich, verfällst du, dir geht es ja schlecht auch. Es ist ja nicht so, als würdest du noch fröhlich durch die Gegend springen, sondern der hat ja voll abgebaut. Ich habe da noch einmal ein Foto gesehen, das sage ich ganz ehrlich. Also wenn der irgendwie im Krankenhaus, im Foyer oder so gesessen wäre, ich glaube, ich hätte ihn nicht erkannt.
Das hört man ja ganz oft über Leute, die so im Endstadium sind, dass du die einfach gar nicht mehr, dass die nur noch ein Schatten ihrer selbst sind.
Voll. Und es war ja am Ende auch so, ich habe ihn ja auch in den letzten, ich würde mal sagen, so 2, 3 Monate, bevor es dann auch halt vorbei war, habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Und ich glaube aber, dass ihn sehr, sehr viele, glaube ich, einfach nicht mehr gesehen haben. Aber ich kann es verstehen, weil wenn ich selber irgendwie denke, ich schaue mich im Spiegel an und ich erkenne mich nicht mehr und es ist eigentlich alles nur noch ein Kampf, dann will ja auch nicht so in Erinnerung bleiben. Ich will ja auch nicht, dass ich gehe und irgendwie die letzten Momente, die irgendwie meine Ängsten mit mir haben, sind die, wie ich einfach nur noch daliege und warte, dass das Leiden endlich ein Ende hat. Und dann bin ich auf diese Geschichte gekommen und die hat das halt wieder alles angestoßen bei mir. Die ist aber ein bisschen unterschiedlich, weil die eben, also es geht um eine junge Holländerin, um eine 28-jährige Frau. Und die ist aber physisch gesund. Die ist psychisch krank.
Ja, also man muss dazu sagen, in Holland ist ja Sterbehilfe grundsätzlich erlaubt, weil eine Freundin von mir oder eine ehemalige Kollegin, von der weiß ich, dass deren Tante sich dafür entschieden hat und die ist dann damals zurück in die Niederlande, weil die wohnt eigentlich hier rund um München und ist tatsächlich sozusagen für die letzten 2 Wochen ihrer Tante, weil dann gibt es ja einen Termin. Das ist ja, das finde ich auch krass. Ist sie zurück und hat sozusagen ihre Tante die letzten 2 Wochen begleitet.
Ja, also bei uns eben nicht, aber da habe ich es dann auch gelernt, dass es in den Niederlanden geht. Und da ist eben eine physisch gesunde 28-jährige niederländische Frau, hat sich dazu entschieden, ihr Leben legal zu beenden, weil sie, hier heißt es Crippling Depression, also sehr, sehr starke Depressionen, Autismus und die Borderline-Persönlichkeitsstörung hat. Das macht es ja noch krasser. Die ist ja nicht mal alleine oder so, weißt du, und hat quasi nichts im Leben, sondern die hat einen Freund und 2 Katzen und wollte eigentlich auch mal Psychiaterin werden. Also die hatte Pläne im Leben gehabt und so. Aber die Ärzte haben mir gesagt, dass der Zustand, so wie es jetzt halt ist, es wird nicht besser werden. Und dann heißt es hier irgendwie, mehr und mehr Leute entscheiden sich, ihr Leben zu beenden, weil sie eben unter psychischen Problemen leiden, wie Depression. Oder Angst, was verstärkt wird laut diesem Text durch ökonomische Unsicherheit, Klimawandel, Social Media und weitere Gründe. Ich weiß auch nicht. Ich weiß dann nicht, wie ich dazu stehe. Für mich selber würde ich aber auch so sagen, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie der Fall käme, dass man so einen Unfall mal hat oder irgendwas. Und ich möchte halt nicht als Pflegefall leben oder sowas. Aber es ist halt immer so eine Gratwanderung, glaube ich, weil wenn du dich dazu entscheidest oder halt so sagst, ja, ich könnte so nicht leben. Wenn zum Beispiel irgendwie sagst, im Rollstuhl, das könnte ich nicht. Dann sagst du ja, also dann implizierst du ja eigentlich, dass das kein lebenswertes Leben mehr ist. Aber es gibt ja genügend Beispiele von Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder so und die. Ich muss ja bloß mal die Paralympics anschauen, die ganzen Basketball und so, du kannst ja Profisportler immer noch werden. Oder bei den Schwimmern fand ich es, habe ich einmal Paralympic-Schwimmen angeschaut. Hey, da ist einer, der hat nur noch einen Arm, der schwimmt die 50 Meter schneller als ich.
Ja, das ist super krass, was die können. die Willenskraft auch wirklich zu haben.
Aber die Entscheidung an sich ist halt, also unfassbare Entscheidung. Und man, glaube ich, kann auch gar nicht sagen, wie das so ist es richtig und so ist es falsch. Ich weiß gar nicht, willst du was dazu sagen?
Oh Gott. Jetzt erwischst du mich hier aber wirklich richtig, richtig von der knallharten Seite. Also grundsätzlich bin ich schon dafür, dass jemand sagen kann, ich möchte nicht mehr. Ich glaube aber auch, dass die Hürden, also die Hürden sind ja, glaube ich, in Holland auch so, dass du wirklich sehr, sehr viele Durchgänge machst mit Psychotherapie und was weiß ich alles. Ich glaube aber schon, dass das auf jeden Fall eine Entscheidung ist, die ein Prozess ist. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht, wo du sagst, ja gut, dann, also jetzt haben wir hier so einen Versicherungsfall, die möchte das machen, das muss ja auch bezahlt werden. Ja gut, die Prüfungszeit sind so 3 Monate, dann muss die Entscheidung gefällt sein. So, will die das jetzt oder will die das nicht? So, und ich glaube, du bist halt dann relativ schnell in der Situation, in der du halt, und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in anderen Kontexten, in der du halt bei einer Art Bewertungssystem wieder bist für gesundheitliche Zustände. Weil im Endeffekt müsste man dann ja sagen, okay, der körperliche Verfall ist ja tatsächlich etwas, was du messen kannst. Zu einem bestimmten Prozentsatz sagen die Ärzte, hast du noch so und so viel Wahrscheinlichkeit zu leben und dein Körper funktioniert. Also das ist ja wie mit deinem Augenlicht. Ne? Irgendwann kann man sagen, du siehst nur noch zu so und so viel Prozent was und dann kann man dir neue Linsen einsetzen oder Hornhaut verpflanzen, wie das jetzt bei meinem Vater zum Beispiel war. Und dann sagen dir irgendwann die Ärzte, du hast auf den Augen noch so und so viel Sehkraft. Und so ist es ja mit deinem Gesamtkörper wahrscheinlich auch. Und wenn man dann sagt, diese Person ist überschreitet sozusagen ein auch wirklich messbar ein Limit an Lebensqualität, dann finde ich schon, sollte man das Recht haben zu sagen,
Ja.
ich möchte nicht mehr.
Also wir
Diese Sache
einigen.
mit der psychischen Krankheit ist natürlich, das finde ich, ist dann wiederum, also auch dann müsste man wirklich halt wahrscheinlich hingehen und mit Sicherheit ist das auch das, was die in Holland machen. Ich kenne mich nicht aus. Müsstest du ja sagen, okay, was sind die 100 Kriterien für Lebensqualität oder lebenswertes Leben oder lass es 300 Kriterien sein. Und dann musst du ja auch in eine gewisse Art von Beurteilung kommen. Auf der anderen Seite ist man dann natürlich in dem Bereich, dass man immer wieder jemanden hat, der dir die Entscheidung insofern ja abnimmt, dass er offensichtlich darüber urteilt, ob du überhaupt in der Lage
Ja.
bist, diese Entscheidung für dich selbst zu urteilen. Was dann dazu führt, dass die Leute sich also im Endeffekt ja auch anderweitig einfach, das ist eine höchst problematische Geschichte, die wir hier gerade besprechen.
Ja, das ist wirklich so ein kompliziertes Thema. Also der einzige Common Ground oder das einzige Unumstößliche, was ich jetzt dazu sagen würde, ist, es sollte die Möglichkeit dazu geben oder man sollte diese Option nehmen können. Aber alles, was darüber hinausgeht, so wie bewertet man das? Wie soll da auch irgendwie öffentlich damit umgegangen werden? Irgendwie soll man das groß mitbekommen oder besteht dann irgendwie die Gefahr, dass das auf einmal für viele Leute wirklich, weißt du, die dann auch, also es ist voll verzwickt. Also ich würde bloß sagen, ich bin dafür, dass es diese Option irgendwie geben sollte. Aber ich hab keine Ahnung, wie das ausschauen kann, weil du musst das ein Stück weit, musst das irgendwie standardisieren, natürlich, dass du so
Ja.
objektive
Ja, klar.
Bewertungskriterien hast.
Ja,
Auf der
genau.
anderen Seite
Finde ich schon, ja.
muss auch irgendwie individuell entschieden werden können. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Man versucht dann mit so Gesetzen irgendwie so den Allgemeinfall irgendwie zu regeln, aber es ist halt dann halt oft, hast du dann zig Paragraphen, weil halt so viele Einzelfälle auch sind, und du kannst ja nie jeden Einzelfall erfassen. Du kannst ihn immer erst erfassen, wenn es ihn gab. Es muss irgendwie auch Raum dann geben für so individuelle Fälle. Und es geht halt einfach um Leben und Tod tatsächlich. Deswegen ist es halt, ich habe keine Ahnung.
Auf der anderen Seite frage ich mich, geht es eigentlich bei dieser Kontrolle nur darum, wiederum zum Beispiel die Ärzte abzusichern? Weil wenn sich jetzt jemand entscheidet zu gehen, wovor hat dann der Staat Angst? Also wer hat davor was Angst? Also weil der Arzt, es geht ja dann darum, erstmal darf der Arzt das machen, darf der diese Medikamente sozusagen verschreiben, aushändigen, ohne dass der sozusagen sein Leben ruiniert, weil er da irgendwelche Dinge tut, die nicht erlaubt sind. Aber dann fragt man sich natürlich schon auch ein Stück weit, warum greift jetzt da sozusagen der Gesetzgeber ein? Wovor hat denn der Angst, dass diese Person geht? weil eigentlich, und das klingt jetzt natürlich sehr böse, so ist es nicht gemeint, gibt es jetzt zum Beispiel ja in Deutschland, was haben wir inzwischen, 84 Millionen Menschen oder so, wenn jetzt wenige Menschen davon entscheiden, ich möchte nicht mehr, folglich also nicht mehr zum Händeklatschen Bruttosozialprodukt beitragen oder so, kann das ja trotzdem in der großen Masse dem Staat, so hart es jetzt klingt, egal sein. Also eigentlich ist ja auch die Frage, warum wird denn da reguliert? Wer wird denn abgesichert und wer soll geschützt werden?
Ja, es muss wahrscheinlich echt so Versicherungsgrund sein, ja.
Genau, weil blöd gesagt kann die Person, die sich dafür entscheidet, ja nicht zurückkommen und sagen, ihr Vollidioten, hättet ihr mich mal dran gehindert.
Ja.
Und natürlich ist es dann wahrscheinlich auch eine Absicherung eben gegenüber der zurückbleibenden Familie, die dann im besten Fall nicht sagt, warum habt ihr uns nicht zur Rate gezogen, meine Tochter war nicht zurechnungsfähig oder irgendwie sowas, warum haben wir das nicht mitbekommen oder keine Ahnung was. Also das ist ja eine höchst komplexe Angelegenheit. Ich glaube aber auch grundsätzlich sollte es die Möglichkeit dazu geben, ja.
Ja, also ich würde bei meinen Erklärungsversuchen, glaube ich, auch eher die Position einnehmen, dass ich mir denke, der Staat denkt da wohl eher firmenartig, also eher in Zahlen, so wie es ja auch, also du willst ja als Staat auch, es klingt jetzt blöd, aber du willst ja auch, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung raucht,
ja.
Aus dem banalen Grund, weil die halt vorzeitig sterben und halt für die Pension zum Beispiel nicht anfallen. Es ist ja im Endeffekt so. Es gibt ja auch, ich habe mir so eine Vorlesungsreihe angeschaut, die fand ich sehr interessant, vom Professor Michael Sandel heißt der. Der hat in Harvard auch Vorlesungen gehalten und so, und die war auch so eine Harvard-Vorlesung. Und da ging es dann eben um so moralische Fragen. Und der hat dann so ein Beispiel gebracht, dass es gab mal ein Auto, ich weiß nicht mehr, welcher Hersteller das war.
Okay.
Und bei dem Auto war das so, dass irgendwie der Tank oder so, der war hinten im Kofferraum. Heißt, bei so Auffahrunfällen war das natürlich immer Risiko.
Aha.
Man hätte dieses Risiko minimieren können, indem man immer irgendwie so eine Platte einbaut.
Ah, ja,
also einfach bloß ganz banal, wirklich so eine Platte, und das hätte halt pro Auto natürlich ein bisschen mehr gekostet. Und es hat sich dann aber tatsächlich, also für die war es wirtschaftlich sinnvoller, diese Sicherheit nicht einzubauen.
Okay.
Weil dadurch natürlich, entweder muss ein neues Auto gekauft werden oder es muss halt gerichtet werden und so weiter, aber die haben auf jeden Fall daran verdient, dass sie das Auto nicht dieses letzte Stück sicherer gemacht haben.
Oh Gott.
So, man will das, glaube ich, immer ein bisschen nicht wahrhaben, aber ein Stück weit läuft es, glaube ich, schon einfach so. Ja. Ich würde mir auch wünschen, dass diese Sterbehilfefrage vielleicht wirklich eher mal aus so einer ethischen Perspektive vielleicht diskutiert wird, auch in der.
Ich glaube, die wird schon auch viel, nur das kriegen wir halt so nicht mit. Also
ja.
Mit Sicherheit wird da auch viel so ethisch drüber diskutiert. Da müsste man ja jetzt viel tiefer einsteigen. Also,
ja, das stimmt wahrscheinlich.
Weil der Ethik bist du, oder was heißt Ethik? Also, ne, dann kommt ja auch immer nochmal Religion ins Spiel. Erlaubt dir Gott das? Gott sagt ja, also bei den Katholiken ist das ja so, ist das Schlimmste, was du tun kannst, ist dir selbst dein Leben zu nehmen, weil Gott hat es dir ja gegeben und so, ne? Was ich jetzt eben nicht so sehe, weil das.
Ja, aber ist eigentlich lustig, weil, darf ich ganz kurz einhaken, weil ich war ja auch auf einer katholischen Schule.
Ja.
Auf so einer Klosterschule.
Ja,
und ich bin ja auch gar nicht gläubig. Also ich glaube, ich würde fast sagen, das beste Mittel gegen Katholizismus ist der Katholizismus. Oder?
Sehr schön, ja. Ja. Ich hatte jetzt gerade noch einen anderen Gedanken. Ich würde aber tatsächlich, und das klingt jetzt total bescheuert, aber an der Stelle, glaube ich, muss man einfach nochmal sagen, dass es, ich glaube, das, was die meisten Leute ja festhalten lässt am Leben, oder auch deine Familie an dir festhalten lässt, ist die Tatsache, dass man immer denkt, diese Person hätte ja noch so viel machen können. Die hätte einem Enkel schenken können, was ja oft zum Beispiel dann so ein Thema ist, jetzt auch gerade bei so einer, was, 28-Jährigen oder so.
Ja.
Ich glaube, umso wichtiger ist es tatsächlich zu sagen, du musst dein Leben, und das ist jetzt halt die banalste Klebestreifen für die Küche Spruch ever, du musst halt dein Leben jeden Tag so leben, wie du das eigentlich willst. Und da sind wir jetzt lustigerweise dann schon natürlich auch ein Stück weit bei dem, was wir eigentlich ja sozusagen im Privaten eine Stunde lang besprochen hatten, dieses, was fängt man mit dem Leben an? Weil ich habe das ja zu dir gesagt, ich bin jetzt 39, ich habe ich habe viel gemacht in meinem Leben, aber habe halt im Endeffekt erst nach meinem letzten Burnout angefangen zu sagen, ich versuche jetzt wirklich mal zu machen, was ich eigentlich will. Das mache ich jetzt seit, ich glaube, inzwischen 3 oder 4 Jahren. Und es kommen immer wieder so Sachen dazwischen wie, das klappt nicht zu 100%, weil ich eben doch einfach auch noch ein bisschen Geld verdienen muss. Und dann tut man eben auch mal Dinge, die man jetzt nicht zu 100% will. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel dieser Umzug, dieser radikale Schritt. Also ich verlasse ja München und gehe tatsächlich in ein Dorf, in meine hessische Heimat zurück, weil mir auch alles zu viel ist. Also ich verstehe schon auch ein bisschen nach fast 40 Jahren auf dieser Erde, dass Leute, die dann eben auch, gerade weil du auch was gesagt hast, mit es wird immer mehr mit Social Media und Gelddruck und so, ich kann schon verstehen, dass Leute wahnsinnige Erschöpfungserscheinungen haben. Und ich glaube, dass es wirklich, dass wir alle nicht genug darauf achten, diese Erschöpfungssituationen zu vermeiden, indem wir zum Beispiel nicht permanent das Handy in die Hand nehmen, indem wir uns nicht, also wirklich neulich auch, das ist jetzt neulich wieder, lese ich die fucking Headline, habe ich dir das erzählt mit dem Hund, wo irgendwie aus einem Fall mit einem Hund eine Headline gemacht wurde, so eine Clickbaiting-Headline. Frauchen tot, darum kann man diesen Hund einfach nicht adoptieren. Wo ich mir so dachte, jetzt macht ihr aus so einem Thema eine Clickbaiting und raubt jemandem Lebenszeit und Energie. Hört auf, sowas zu lesen. Klickt auch nicht auf dieser scheiß GMX-Startseite. Diese Stars sind dieses Jahr schon gestorben. Lasst es einfach sein. Also wir sind viel zu sehr, glaube ich, immer mit dem Außen beschäftigt. Was kann ich noch lesen? Was kann ich noch konsumieren? Und ich weiß ja, als eine, die einen Podcast macht und noch mehr in diese Welt hinausbläst, ist das natürlich jetzt auch leicht gesagt. Aber ich glaube wirklich, wir können nicht mehr machen, außer jeden Tag darauf achten, auf uns selbst achten. Und dass man dann im Notfall sagen kann, wenn man schwer krank ist, das ist wirklich höchst tragisch. Und das ist so ungefähr, glaube ich, meine größte Angst. Aber ich versuche wirklich auch immer mehr, mich wirklich in eine Richtung zu bewegen, dass ich das Gefühl habe, ich mache jetzt wirklich das, was ich möchte, oder ich finde es zumindest mal raus, statt weiter in diesem Hamsterrad zu sein.
Ja.
Und ich weiß, das war jetzt wieder sehr viel Redeanteil, Entschuldigung.
Nee, aber du hast es echt, jetzt finde ich gut, eigentlich auf den Punkt gebracht. Ich hätte jetzt auch nichts mehr dazu zu sagen. Ich unterschreibe das auch so. Es bleibt schwierig, aber wer es irgendwie so einfach ist eigentlich am Ende, gell? Das macht irgendwie so, dann glaube ich, kommt man halt schnell in das rein, so ja, eigentlich ist ja ganz banal. Ich muss einfach bloß das machen, was mir gefällt. Und dann ist es in der Praxis irgendwie doch so schwierig dann, weil so viel das einen abhält und man selber hält sich auch ab und...
Naja, genau, weil im Endeffekt landest du dann halt auch wieder bei dem, was man ja auch ganz oft hat, ist einfach dieses, ja, der Tag hat halt auch nur 24 Stunden. Davon versucht man dann 8 zu schlafen. Dann will man irgendwie, keine Ahnung, abends noch 3 Stunden mit der Freundin auch mal über gar nichts reden oder über Männer. Dann geht man arbeiten, weil wie gesagt, Geld ist halt nun mal ein Ding. Dann geht das Auto kaputt, dann bist du 5 Tage damit beschäftigt, erstmal dein Auto umzuorganisieren. Also das, ich sag mal so, die Verwaltung deines Daseins ist ja so aufwendig,
naja,
dass das Herausfinden, was der Sinn deines Daseins ist, oft dem puren Erhalt deines Daseins unterliegt.
Ja.
Was ja übrigens, glaube ich, jetzt sagen wir mal ehrlich, bei Tieren auch nicht anders ist.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist halt einfach...
Also die sind ja permanent damit beschäftigt zu essen, statt darüber zu sinnieren, warum sie da sind.
Ja, ja, aber also die sind ja gar nicht fähig dazu, auch das zu machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux auch.
Ja.
Ich glaube, das ist echt so ein bisschen die Bürde des Menschen einfach. Allein die Fähigkeit, darüber nachdenken zu können, verändert irgendwie alles. Du, Martina?
Ja. Wie ist das jetzt zustande gekommen?
Ja, ich wollte über diese Holländerin reden, die mit der Sterbehilfe.
Wurde ihr das eigentlich jetzt genehmigt oder nicht?
Ich habe schon so rausgelesen, die hat auch genau, in dem Artikel wird auch genau geschildert, wie sie das haben will und so weiter. Irgendwie bei sich zu Hause auf der Couch und der Freund sitzt dann die ganze Zeit auch daneben und dann kriegt sie halt erst das Sedativum.
Aha.
Und ich glaube 2-3 Mal wird dann auch gefragt, bist du sicher und so weiter und dann kommt quasi die...
Ja, ja, das ist, genau, das läuft und, dann so, ja, ja. Ja. Ich hab, es gibt dazu auch Dokus übrigens, die man sich anschauen kann. Ich habe dazu schon so, also ich habe mal eine geguckt, wo auch eine ältere Frau begleitet wurde und solche Sachen. Also da gibt es schon, da kann man sich auch Dokus dazu anschauen, zu dem Thema, wenn man sich da Es ist ja auch so ein bisschen, sorry, wenn ich jetzt damit nochmal komme, weil ja neulich diese Entscheidung auch war wegen der Organspende.
Ja.
Ich finde es total interessant, dass du darüber schon entscheiden darfst und das kein Problem ist, aber du darfst nicht über das entscheiden, was ja sozusagen vorangeht. Weil die Organe werden ja entnommen, wenn du gehirntot bist, aber dein Körper noch funktioniert. Und darüber darfst du schon entscheiden und dafür wird geworben, weil das, wenn wir jetzt wieder ganz hart sind, das bringt ja wirtschaftlich jemand, also es bringt nicht wirtschaftlich, sondern es hält, jetzt wollen wir nicht so hart sein, es hält ja Menschen am Leben. Das wiederum ist aber natürlich, befriedigt ja eine Masse von Menschen, nämlich ganz viele Familien, die dann glücklich sind. Das hält aber natürlich auch ein Stück weit den Apparat am Laufen. Und das ist dann irgendwie sowas, da macht man Werbung dafür, dass möglichst viele Leute da jetzt eine Entscheidung fällen. Aber du darfst nicht entscheiden,
na, na.
Ich möchte jetzt einfach nicht mehr. Also kannst du natürlich entscheiden, aber halt diesen Weg, dass dich dann auch jemand dabei begleitet, damit du halt nicht Dinge tun musst, die dazu führen, dass dich jemand in einem Zustand findet, in dem du nicht gefunden werden willst von deiner Familie.
Ja. Aber das zeigt ja bloß, dass einfach auch die Diskussion halt darüber, das muss halt noch kommen. Also ich meine, in den Niederlanden gibt es das ja, in der Schweiz, glaube ich, kannst du das ja auch irgendwie, die Schweiz hat ja auch so ein paar Möglichkeiten mehr als wir in der Hinsicht. Es muss halt eigentlich kommen. Also, ja. Aber es ist, also ich bin jetzt nicht so tagesaktuell unterwegs, aber ist das ein Thema eigentlich, so Sterbehilfe aktuell?
Ich glaube aktuell nicht. Wie gesagt, was eben aktuell mir jetzt in den Kopf ploppt, ist die Sache mit der Organspende, was, wenn ich jetzt halt in dem Zusammenhang drüber nachdenke, ich so ein bisschen schief finde.
Na.
Dass das eine irgendwie, das sollst du dich auf eine Website eintragen und sollst einen Ausweis mit dir rumtragen. Aber gut, auf der anderen Seite dann gibt es ja diese Sache mit dem, wie möchtest du, also Stichwort Geräte abschalten, ja oder nein, Patientenverfügung, da kannst du ja auch darüber verfügen, was möchte ich, dass passiert mit mir, wenn ich eben an Geräten hänge. Und das sind alles Dinge, auch dafür wird ja in Anführungsstrichen geworben, dass man sowas macht, so eine Patientenverfügung, damit eben auch deine Familie nicht diese Entscheidung fällen muss, genauso ja wie bei der Organspende übrigens auch. Darüber wird überall gesprochen, prominent, aber nicht über dieses. Das ist eigentlich wirklich, wenn je länger ich drüber nachdenke, desto seltsamer eigentlich.
Ja, vielleicht muss erst dieses Thema so fertig bearbeitet sein, was wie so ein Level, um quasi, weil die Entscheidung über die Sterbehilfe ist ja nochmal diese eine Frage größer, dann würde ich fast sagen.
Endgegner Sterbehilfe.
Vielleicht müssen wir das mit den Organen irgendwie erst klären. Aber ich habe lustigerweise. Interessanterweise habe ich bei Organspende und so eine viel, viel klarere Meinung. Erstens, klar hole ich mir den Ausweis und zweitens, klar, wenn ich tot bin oder vor allem auch hirntot bin, dann komme ich ja nicht mehr zurück. Ich will sofort sagen, nehmt alles raus, nehmt mir alle Organe raus und spendet es und nutzt es, weil man kann doch mit keinem Gedanken besser von dieser Welt gehen, als zu wissen, wenn ich jetzt gleich weg bin, dann habe ich trotzdem noch die Möglichkeit, irgendwie als Held aus dem Leben zu gehen. Du stirbst und hast automatisch die Chance, ein paar Leuten das Leben zu retten. Warum sollte ich das nicht machen?
Das finde ich jetzt total faszinierend, dass du das sagst, weil für mich ist das tatsächlich zum Beispiel nicht ganz so klar. Also das ist dann vielleicht eventuell dann doch eben der Hauch an zu viel Erziehung in der katholischen Kirche mit Geist und Seele vielleicht ist, weil ich der Prozess, das, was passiert, wenn der Körper sich runterschaltet, ich glaube dann vielleicht an wie so eine Art Macht, die dann mitkriegt, dass dir das entnommen wird und irgendwas in deinem Hirn in letzter Sekunde noch passiert, dass du mit einem derartigen Grauen gehst. Ich meine, dass meine Schwester mir mal erzählt hat, die ist ja Ärztin, das ist jetzt Angabe ohne Gewähr, dass das, was mit einem Körper passiert, wenn ihm im OP die Organe entnommen werden. Ich glaube mit so Zuckungen oder so, aber das ist jetzt wirklich, ich erinnere mich sehr vage daran, dass wir dieses Gespräch mal hatten. Das ist was, das es mir, glaube ich, schwer macht, da wirklich so eine eindeutige Entscheidung zu fällen, ob man das wirklich vollumfänglich oder ob man dann vielleicht sagt, also sowas wie eine Niere oder so, okay, aber mein Herz zum Beispiel.
Ja, genau.
Wow. Also das sind so Sachen, Und du kannst ja im Einzelnen entscheiden, welche Dinge entnommen werden dürfen und welche nicht. Also für mich ist das tatsächlich nicht ganz so klar. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass das eine Entscheidung ist, die ich wirklich, ich ziehe auch seit Wochen um. Also ich will damit sagen, das ist so eine Entscheidung, die schiebe ich ja nun wirklich schon Jahre vor mir her. Weil ich eben aber auch nicht sagen will, ich sage jetzt einfach kategorisch Nein zu allem. Das ist genauso wie ich jetzt natürlich sage, also Sterbehilfe grundsätzlich sollte erlaubt sein. Aber natürlich würde ich jetzt dann auch, wenn ich jetzt krank werde, kann ich natürlich auch ganz schwer einschätzen, so wie man ja im Alltag oft an Punkte kommt oder wie ich ja auch bei diesen Burnouts oder diesen schweren Depressionsschüben, die ich hatte, wo du oft an einem Punkt bist, wo du wirklich denkst, ich kann nicht mehr.
Naja.
Und dann kommt man trotzdem immer erstaunlicherweise wieder raus aus dieser Situation, will man ja dann auch schon, dass es so viele Sicherheitsdinger gibt, ja, dass man sich eben nicht selbst um die Chance nimmt, weil man vielleicht auch sagt, ich bin fast 40, aber ich habe nicht wirklich alles erreicht, aber jetzt auch die Reißleine ziehen, bloß aus irgendeiner Laune heraus, wo man ja wirklich sagen muss, also Leute sind ja inzwischen, also wenn ich meine Eltern angucke, mein Vater ist über 70, was der noch aktiv ist, jetzt wieder allein in die USA fliegt. Du hast trotz allem noch so viel Zeit in deinem Leben und du musst ja gar nicht auch von heute. Also damit beruhige, ich bin ja auch so ein Mensch, der immer alles will, aber ich beruhige mich inzwischen auch damit, dass ich mir denke, ich muss ja nicht heute alles machen. Ich bringe jetzt mal meinen Umzug hinter mich und dann komme ich mal ein bisschen zu mir und dann gucke ich mal ab Herbst, was eigentlich wirklich Phase ist, so.
Ja.
Ja, und dann bin ich hoffentlich, wenn ich 40 bin, also im Februar nächsten Jahres, mal an einem Punkt, wo ich sage, jetzt fühle ich mich so, dass ich weiß, womit geht es denn jetzt wirklich weiter? Also klar widerspricht sich das auch ein bisschen, wenn man sagt, jeden Tag so leben, aber ich glaube, so eine gewisse, es braucht halt wie in allem immer das Maß. Du brauchst das richtige Maß aus, ich bin aware dafür, ob alles in Ordnung ist, aber ich verfalle jetzt auch nicht in Panik, wenn es das nicht ist.
Ja, weil man sich, glaube ich, echt damit abfinden muss, dass man die Entscheidung nie für 30, 40 Jahre trifft.
Niemals.
Man muss immer wieder neu evaluieren. Das ist auch jetzt, wir haben zwar auch irgendwie einen Altersunterschied, aber haben ja trotzdem keine so unähnliche Situation eigentlich.
Ja.
Also das hört ja nicht auf im Leben.
Nein. Und das wiederum finde ich auch beruhigend, weil klar, natürlich hatte ich mit Anfang 20 auch dieses Gefühl, Gott, mit Ende 30, da ist ja dein Leben rum. Ist es nicht. Also das ist wirklich, also ich stecke ja jetzt gerade mittendrin. Also es ist wirklich, und deswegen finde ich dann auch immer so Geschichten so cool eigentlich von so Leuten, die dann irgendwie, keine Ahnung, mit Mitte 60 nochmal heiraten oder so. Ich mir denke, ja, ist doch super. Ey, live your fucking life. Also, und jetzt würde ich dazu gerne noch so eine Sache sagen, die ich mir vorhin überlegt habe, aber ich glaube, das führt jetzt dann mega viel zu weit wahrscheinlich. Aber
ja, mach einen Cliffhanger einfach für nächste Folge. Da sind wir doch voll drinnen im Cliffhanger-Game.
Okay, also es gibt diesen Spiegel-Podcast, über den auch viele bekannte Podcaster reden, der heißt NDA. Da geht es um diese Kascha Lehnert, glaube ich, heißt die, diese ehemalige Jerome Boateng-Partnerin. Und ich höre diesen Podcast und muss da einfach sehr viel drüber nachdenken, wie Menschen sich abhängig machen von anderen Menschen. Und da würde ich gerne gerade im Hinblick auf Frauen, würde ich ganz gerne Dinge zu jungen Frauen sagen, die mir, glaube ich, sehr am Herzen lägen. So.
Ja, finde ich interessant. Okay, dann ich schaue mir das mal an mit dem Boateng-Ding und dann können wir da nächstes Mal drüber reden. Ja, gerne.
Okay. Dann sagen wir jetzt an dieser Stelle, das war eine höchst krasse Wendefolge wieder mal. Wir hatten, glaube ich, bisher nur so zwei, wo wirklich die Wendung auch so mega krass war. So ist es halt manchmal. Danke, dass ihr dabei wart.
Nächste Woche geht's weiter, ja. Gut, Martina, dann wünsche ich dir eine schöne Woche, wa?
Ja, dann bin ich mal happy. Was machst du, Alter? Dein Kumpel kommt zu Besuch am Wochenende.
Ja.
Geht richtig schön saufen ein, wa?
Oh, ich bekomme jetzt Besuch von einem alten Freund, den ich aus dem Bachelorstudium noch kenne. Er war mein Nachbar.
Aha.
Ich freue mich jetzt, er kommt heute Abend an. Morgen haben wir dann total viele Optionen, was wir machen. Auf jeden Fall gehen wir am Abend fort und so. Und das wird eine geile Nummer. Also ich bin schon richtig gehypt.
Und soll ich dir sagen, was bei mir noch ansteht? Mein Freund kommt heute noch zu mir und bleibt dann eine Woche. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, was ich heute Nacht mache. Und das wiederum ist doch dann auch das Schöne, dass man dann auch wieder so richtig schön zurück ins Leben geht.
Sehr
So,
gut.
in diesem Sinne.
Warum, also warum, Martina, da sag mir ganz, ganz kurz doch. Du entlässt mich jetzt wirklich aus der Folge, indem du mir das Bild in den Kopf reinpflanzt, wie du heute Abend nochmal.
Den Cowboy, die das Cowgirl mache. Yeehaw!
Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, einen wegsteckst, aber du steckst da gar keinen weg. Du, also, aber du weißt, was ich meine.
Naja, also ist es nicht ein besseres Bild als das, worüber wir alles andere vorher geredet haben?
Ja, du hast recht,
Okay,
du hast recht.
alles klar.
Bis nächste
Bis
Woche.
nächste Woche. Du meine Güte.